DW Menschen und Märkte.
Wir schauen heute auf das Rettungspaket für Lufthansa und auf die Börsen, die trotz Corona-Krise nach oben streben. Außerdem berichten wir über den misslungenen Testflug der Trägerrakete von Virgin Orbit, über die Entstehungsgeschichte von Instagram und über ein Café in Südkorea, wo die Bedienung keine Masken zu tragen braucht. Mein Name ist Insa Wrede.
Es geht um über 100.000 Arbeitsplätze. Es geht darum, dass Deutschlands führende Position auf den Weltmärkten in der zivilen Luftfahrt gewahrt bleibt. Und es geht darum, dass ein gesundes und traditionsreiches Unternehmen, das durch die Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten ist, auch in Zukunft erhalten bleiben kann,
sagte Wirtschaftsminister Altmaier, nachdem sich die Lufthansa mit der Regierung auf ein Rettungspaket geeinigt hat. Lange diskutiert wurde vor allem darüber, ob und in welchem Ausmaß der Staat im Gegenzug zum Geldsegen bei der Lufthansa einsteigt. Dirk Rodenkirch.
Der Bund stellt der Lufthansa 9 Milliarden Euro zur Verfügung, damit sie durch die schwere Corona-Zeit kommt. Finanzminister Scholz sprach von einer sehr, sehr guten Lösung. Sie trage den Bedürfnissen des Unternehmens ebenso Rechnung wie denen der Beschäftigten und der Steuerzahler.
Wenn der Staat so viel Steuergeld aufbringt zur Stützung eines Unternehmens, hat er die Pflicht, alles zu tun, damit das Investment am Ende nicht zulasten der Staatskasse ausgeht. Wir haben deshalb dafür gesorgt, dass wir immer eine erforderliche Sperrmodalität haben können, dass auch zwei Mitglieder in den Aufsichtsrat entsandt werden können der Fluggesellschaft.
Das Rettungspaket ist laut Scholz auch mit Nachhaltigkeitszielen verbunden. Dabei geht es unter anderem um die Erneuerung der Lufthansa-Flotte. Für den Konzernvorstand gibt es zudem Beschränkungen bei den Vergütungen. Der Finanzminister betonte, dass der Bund nur vorübergehend bei der Airline einsteigt. Wenn das Unternehmen wieder flott sei, werde der Staat seine Anteile wieder verkaufen. Er hoffe mit einem kleinen Gewinn, sagte Scholz. Allerdings müssen die Lufthansa-Gremien und die EU-Kommission dem Rettungspaket noch zustimmen. Scholz sagte, die Lufthansa sei unverschuldet in die aktuelle Lage geraten und dürfe jetzt nicht durch Auflagen aus Brüssel bestraft werden.
Der Staat steigt vorübergehend bei Lufthansa ein. Ein Beitrag von Dirk Rodenkirch. Traditionsreiche deutsche Unternehmen rutschen in die Krise. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpft und ein Ende der Pandemie ist nicht in Sicht. Und was macht der DAX? Mitte März war der deutsche Leitindex dramatisch eingebrochen. Inzwischen ist aber wieder deutlich über 11.000 Punkte geklettert. Spielen die Aktionäre jetzt völlig verrückt? Bianca von der Au mit einer Erklärung.
Die Börse schaut in die Zukunft, auf das, was sein wird, nicht auf das, was ist. So lässt sich der aktuelle Trend an den Aktienmärkten beschreiben und erklären. Dabei sehen die Wirtschaftsdaten düster aus. Export, Privatkonsum und Unternehmensinvestitionen sind in der Corona-Krise eingebrochen. Die deutsche Wirtschaft rutscht im ersten Quartal in eine Rezession. Ökonomen rechnen damit, dass es im zweiten Quartal noch schlimmer wird. An den Aktienmärkten sind diese schlechten Nachrichten bereits bekannt und können niemanden mehr überraschen, glaubt Joachim Schallmeier, Aktienmarktstratege von der DK Bank.
Im März, da hat der Aktienmarkt tatsächlich eine richtige Weltwirtschaftskrise antizipiert. Und nicht nur das, sondern auch die Sorge davor, dass das Ganze in eine Finanzmarktkrise dann auch noch mündet. Und zumindest letztere Sorge, die wird hinausgepreist dank des Eingriffs der Notenbanken ist es zu keiner Finanzmarktkrise gekommen.
An der Börse wird eben mit Hoffnung auf die Zukunft gehandelt, sagt Robert Halver, Kapitalmarktanalyst von der Baader Bank.
Sie hoffen auf die Besserung, auf die Wiedereröffnung des wirtschaftlichen Verkehrs, nicht nur in Deutschland, Europa, sondern in der gesamten Welt. Dass also Deutschland als Exportnation wieder funktionieren kann, dass wir wieder Autos verkaufen können, dass man wieder zur Arbeit gehen kann, dass all das, was wir mal als normal beschrieben haben, vor 3 Monaten auch in der Zukunft wieder stattfinden wird.
Dank der Milliardenprogramme von Notenbanken weltweit ist viel Geld im Markt. Politiker unterstützen Unternehmen mit Hilfskrediten, Kurzarbeitergeld und denken über Konjunkturprogramme nach. Auch die Lockerungen nach dem Corona-bedingten Stillstand lassen Anleger aufatmen. Und so galoppieren die Börsenkurse der Realwirtschaft voraus, in der Hoffnung, dass diese den Märkten folgen wird. Eine zutiefst menschliche Verhaltensweise, vermutet Börsenpsychologe Joachim Goldberg dahinter.
Man ist geradezu abgestumpft und das führt letzten Endes dazu, dass man sich anstatt an der ohnehin unangenehmen Gegenwart zu orientieren, versucht man einen Blick in die Zukunft zu richten. Dieser Blick in die Zukunft, der kann nur besser werden. Was machen Sie mit einer solchen Erkenntnis? Sie werden dann letztlich auch sehen, dass sich das in den Finanzmärkten niederschlagen muss.
Allerdings ist der Blick in die Zukunft nicht ungetrübt. Eine zweite Corona-Welle könnte drohen, der Handelsstreit zwischen China und den USA und der Brexit. Das alles sorgt für Unsicherheit und für große Nervosität bei den Anlegern. Experten erwarten weiterhin hohe Kursschwankungen an den Börsen. Ein Zeichen dafür, dass nicht nur die Hoffnung am Markt herrscht, sondern auch viel Unsicherheit.
Bianca von der Au. Auch der Milliardär Richard Branson hat den Blick in die Zukunft gerichtet. Sein Traum ist kein geringerer, als dass seine Unternehmen Virgin Orbit und Virgin Galactic eines Tages Touristen in den Weltraum schießen. Zunächst mal sollen aber kleinere Satelliten ins All befördert werden. Dafür wurde 6 Jahre lang eine Trägerrakete entwickelt und am Montag getestet. Katharina Wilhelm.
Im Wettlauf um das Geschäft mit dem Weltraumtourismus hat der britische Milliardär Richard Branson einen Rückschlag einstecken müssen. Wie dessen Unternehmen Virgin Orbit bekannt gab, war am Montag der erste Testflug einer Trägerrakete misslungen. In der ersten Flugphase sei demnach eine Anomalie aufgetaucht. Kurz nach dem Ausklinken der Rakete sei die Mission abgebrochen worden. Der Testflug fand vor der kalifornischen Küste statt. Verletzt wurde dabei niemand. Die Rakete von Space Orbit startet nicht vom Boden aus, sondern wird unter dem Flügel einer Boeing 747 befestigt. Diese soll die Rakete auf eine Höhe von über 10.000 Metern bringen. Von dort aus soll dann gestartet werden. Milliardär Richard Branson will mit seinem Unternehmen Virgin Orbit und Virgin Galactic irgendwann auch Touristen ins All befördern. Dabei befindet er sich im Konkurrenzkampf mit Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos oder SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk.
Der gescheiterte Testflug, das war Katharina Wilhelm. Vor 8 Jahren war Facebook mit rund 850 Millionen Nutzern der Platzhirsch unter den Social-Media-Plattformen. Am Horizont war jedoch mit Instagram ein neuer Konkurrent aufgetaucht. Was tun? Mark Zuckerberg beschloss, für 1 Milliarde Dollar den Wettbewerber einfach zu schlucken. Für Instagram war das der Durchbruch in den Massenmarkt, durch den die heute milliardenschwere Industrie der Influencer geschaffen wurde. Über den Werdegang von Instagram hat die Journalistin Sarah Freer ein Buch geschrieben. Markus Schuler hat mit ihr gesprochen.
Die Geschichte von Instagram und die Übernahme der Foto-App durch Facebook vor 8 Jahren ist vor allem eine Geschichte falscher Hoffnungen. Für Facebook war Instagram ein zunächst unabhängiges Tochterunternehmen, das Mark Zuckerberg mit genau diesem Versprechen gelockt hatte. In der Realität war es aber sehr schwierig, diese beiden Kulturen miteinander zu verschmelzen. Buchautorin Sarah Freer sagt, für die Instagram-Gründer Kevin Systrom und Mike Krieger sei der künstlerische Ansatz der Foto-App wichtig gewesen. Sie wollten Fotografen, Musiker und Berühmtheiten auf ihrer Plattform haben. Als Instagram 2010 startet, wird gerade das Fotografieren mit dem Smartphone extrem beliebt. Die App deckt einen Bedarf. Jeder hat ein Handy in seiner Tasche. Die beiden wollten nur eine einzige Sache mit ihrer App realisieren und es richtig, nämlich Fotos mit anderen Menschen in einem Netzwerk zu teilen. Facebook-Chef Zuckerberg beobachtet damals den kometenhaften Aufstieg von Instagram sehr genau. 2012 werden sich beide Seiten handelseinig. 1 Milliarde Dollar in Bar sowie in Aktien sollen die beiden Instagram-Gründer erhalten. Hier das kleine Startup aus San Francisco mit 13 Angestellten und dort das soziale Netzwerk mit mehreren 10.000 Mitarbeitenden. Vielleicht waren Systrom und Krieger damals auch etwas blauäugig und hatten das bekannte Facebook-Unternehmensmotto »Bewege dich schnell und zerbreche Strukturen« einfach nur aus ihrem Gedächtnis verdrängt.
And Facebook
Bei Facebook geht es nur um Zahlen, nämlich um jede erdenkliche Art und Weise zu wachsen. Zunächst lief jedoch alles nach Plan. Instagram konnte unabhängig weiterarbeiten. Die Nutzerzahlen explodierten. 2012, nach der Übernahme durch Facebook, kam die App auf 30 Millionen User. 4 Jahre später, Ende 2016, waren es bereits 600 Millionen. Instagram hatte 2016 sein bestes Jahr. Das Wachstum hatte nochmals zugenommen. Die App hatte da gerade die Story-Idee von Snapchat kopiert und den Nutzern gefiel sie. Währenddessen stand Facebook in der Kritik und unter zunehmender öffentlicher Beobachtung. Nur einer hat damals offenbar Schwierigkeiten mit dem Erfolg von Instagram, Facebook-Chef Zuckerberg. Er vermutet, Instagram kannibalisiere Facebook. Er setzt ein Datenteam ein, das den Erfolg der Foto-App durchleuchten soll. Sarah Freer.
Zuckerberg directed the Facebook data team to look into whether Instagram was cannibalizing Facebook's potential for success.
Zuckerberg entzieht dem kleinen Instagram sukzessive immer mehr die unternehmerische Freiheit. 2 Jahre später, 2018, geben die Instagram-Gründer genervt auf und schmeißen hin. Zuckerberg triumphiert.
This is what got him to the point he is.
Mit diesem Verhalten hat er es bis ganz nach oben geschafft, nämlich paranoid zu sein. Er setzt alle Hebel in Bewegung, um die Übermacht von Facebook sicherzustellen. So führt er das Unternehmen. Heute hat Instagram all die schlechten Eigenschaften von Facebook übernommen, meint Buchautorin Freer. Zum Beispiel die dauernden Benachrichtigungen, um die App mehrmals am Tag zu öffnen. Die beiden Instagram-Gründer Systrom und Krieger haben seit ihrem Weggang übrigens keine Fotos mehr auf der Plattform veröffentlicht.
Wie Zuckerberg die Gründer von Instagram vergraulte. Ein Beitrag von Markus Schuler. Plexiglasscheiben, Mund- und Nasenschutz, Hände waschen und Abstand halten. Ob im Supermarkt oder in der Gastronomie, weltweit wollen sich die Menschen so vor Ansteckung schützen. Anders in einem Café in Südkorea. Dort kümmert sich die Bedienung überhaupt nicht um Schutzmaßnahmen. Trotzdem haben die Kunden keine Angst. Nur ein Lächeln beim Servieren darf man nicht erwarten. Katrin Erdmann hat das Café besucht.
Ein helles Café mit verglasten Scheiben, einigen Sofas und mehreren Tischen. Auf den ersten Blick sieht das Café in Daejeon im Zentrum Südkoreas aus wie jedes andere. Dabei ist hier alles Hightech. 2 Roboter fahren mit viel Bling-Bling durch den großzügigen Raum. Mit einem Schwung frischem Kaffee fahren die weißen Geräte zu den Kunden an den Tisch. Hier der Kaffee Americano. Genießen Sie ihn. Wer Zucker, Milch oder einen Strohhalm möchte, greift dem Roboter sozusagen an den Bauch. Schmeckt genauso, als wäre er von Hand gemacht, sagt dieser 35-jährige Südkoreaner nach dem ersten Testschluck. Das Café ist vollautomatisiert. Insgesamt stehen 60 Getränke zur Auswahl. Bestellt wird per Knopfdruck, dann läuft das Getränk in den Becher. Der Roboterarm schiebt es dann in den Wagen und dann geht's zum Tisch. Lee Dong-bae ist Forschungsdirektor bei Vision Semicon. Das Unternehmen hat die Roboter gemeinsam mit einem staatlichen Institut entwickelt. Unser System funktioniert von der Bestellung bis zum Servieren ohne menschliches Eingreifen. Und die Tische sind so platziert, dass sich die Roboter bequem bewegen können. Und das passt gut zu den gegenwärtigen Abstandsregeln. Sagt Lee der Agentur Reuters. Maximal 6 Getränke können die Maschinen pro Auftrag bearbeiten. In 7 Minuten ist alles fertig und damit ist das schneller als so manche Bedienung in südkoreanischen Kaffeeröstereien. In dem ganzen Geschäft gibt es nur einen menschlichen Mitarbeiter und der ist Mädchen für alles. Backen, sauber machen und nachfüllen. Klar, in Corona-Zeiten können Roboter natürlich vorteilhaft sein, sagt diese Studentin, gibt aber gleichzeitig zu bedenken. Derzeit wird viel über Automatisierung gesprochen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, denn alle meine Freunde haben Teilzeitjobs in Cafés und diese Roboter würden sie ersetzen. Und damit die prekäre finanzielle Situation vieler junger Menschen in Südkorea, die sich durch Corona noch zugespitzt hat, weiter verschlimmern. Nebenbei sieht man in dem Robotercafé auch, was die Technik nicht vermag zu lösen. Die Kunden sitzen nämlich schön eng an einem 6er-Tisch zusammen.
Für Abstand sind die Kunden selbst verantwortlich. Das war Katrin Erdmann aus dem Robotercafé in Südkorea. Wir sind damit am Ende unserer Sendung. In der Technik war Gerd Georgi. Mein Name ist Insa Wrede. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hören Sie morgen wieder rein.
Das war ein Podcast der DW.